Es ist schön, in so viele erwartungsvolle Gesichter reinzuschauen. Und als ich reingekommen bin, das war ungefähr so 9:55, waren noch viele Plätze frei. Und ich habe mich gefragt, na, wie wird es aussehen? Und ich bin sehr erstaunt, wie viele jetzt noch zusammengekommen sind. Und die erste Frage an euch: Kann sich noch jemand erinnern an die Zeit, als ich zum ersten Mal hier war? Kann mir einer von denen, die das sich gemeldet haben, sagen, wann das war? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Es ist schon ein bisschen länger her und es tut mir richtig gut, wieder hier zu sein. Ich kann mich richtig, also ich zumindest kann mich tatsächlich erinnern an die Zeit, da habt ihr mich auch eingeladen, auch etwas zur Offenbarung zu machen. Allerdings ging es da eher allgemein um die Offenbarung. Und wenn ich jetzt so in die Runden schaue, freue ich mich natürlich auf altbekannte Gesichter zu treffen. Lothar Treder, wenn ich dich sehe, dann wird mir immer mulmig. Du warst immer mein großes Vorbild, wenn ich Reden gehalten habe. Ich kann mich immer wieder erinnern, als du die große, berühmte Rede gehalten hast im ICC damals. Da wohl habe ich mir immer gesagt, ich will auch mal so sein. Ich will auch mal vor Leuten stehen und dann reden und die Leute gucken mir dann zu mit erwartungsvollen Gesichtern. Dankeschön. Ich komme aus Zürich gerade und dort ist gerade eine sehr, sehr große Tagung. Ab Donnerstag ging es los, ebenfalls zur Apokalypse. Aus Amerika haben wir Professoren und Professorinnen eingeladen und damit will ich zum Ausdruck bringen, dass wir also auch jetzt im akademischen Kontext gerade ziemlich viel uns mit der Apokalypse beschäftigen. Also wenn es in der normalen Forschung einen Bereich gibt, der jetzt sehr, sehr viel diskutiert wird und erschlossen wird mit neuen Informationen und Erkenntnissen, dann ist es in der Tat die Apokalypse. Darüber reden wir gerade sehr viel. Jetzt habe ich mich da quasi ein bisschen ausgeklingt, bin jetzt hier bei euch und werde dann morgen wieder dort weitermachen. Und ich habe mich etwas gewundert, dass ich tatsächlich diese Einladung bekommen habe, über die Apokalypse zu reden. Angesichts dessen, dass man weiß, dass ich eigentlich eher also konservativ bin. Und dementsprechend werde ich auch euch eine Perspektive zunächst mal liefern über die Apokalypse, also Offenbarung 13. Das Thema, was mir gegeben worden ist, ist, dass ich euch einführe, einmal in die adventistische Perspektive dessen, wie also Offenbarung 13 zu verstehen ist. Und dann werden wir mal schauen, wie sich die Sachen weiterentwickeln. Aber zunächst wird also hier der Schwerpunkt darauf liegen, dass ich euch erstmal einen Blick gebe zu Offenbarung 13 und dann Offenbarung 17. Ich hoffe, dass ihr am Ende nicht so viele Tiere seht, dass ihr davon heute noch dann irgendwie schlechte Träume habt. Es werden sehr viele Tiere kommen. Und ich werde euch ein Panorama geben. Möglicherweise kennt der ein oder andere schon einige dieser Aspekte. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch schon einiges kennen. Ich werde trotzdem so ein Gesamtpanorama bieten mit einer klassischen Auslegung der Apokalypse, wie wir sie also durchaus in unseren Reihen auch kennen. Und mal schauen, wie weit wir erstmal so kommen. Also, zunächst mal Offenbarung 13 mit den zwei großen Tieren. Sind das die ersten Zeichen der Zeit? Dankeschön. Vielleicht kann man es dann wirklich besser sehen. Ja. Wenn wir im adventistischen Kontext von Offenbarung 13 reden, dann reden wir hier tatsächlich im Zusammenhang mit der Perspektive der Endzeit. Und in der Tat hat es etwas, eine gewisse Logik, wenn man sagt, mit dem Auftreten dieser beiden Tiere und mit ihren Aktivitäten befinden wir uns tatsächlich in der sogenannten Endzeit. Warum? Weil es dann auch später heißt in Kapitel 19, dass es zu einem Krieg kommt mit diesen zwei Tieren unter anderem und dem wiederkommenden Jesus. Das heißt, diese beiden Tiere müssen also in irgendeiner Form auch eine Relevanz haben für die letzte Zeit, also eben bis Jesus wiederkommt. Also wir befinden uns eigentlich tatsächlich in diesem Horizont der letzten Ereignisse. Und ich möchte euch also hineinnehmen in dieses Phänomen der letzten Ereignisse. Werde also zunächst mal euch ein paar Kriterien geben, an denen man immer dieses Tier festgemacht hat. Zunächst ist also Offenbarung 13, der erste Teil. Und anhand dieser Kriterien dann dekodieren, wer das Tier ist. Das ist so die gängige Form, die mache ich jetzt hier auch. Und das spiegelt sich auch schon an dem Stil dieser ganzen Präsentation wider. Die habe ich nämlich zum Teil einfach mal auch übernommen von dem, was man auch sonst in diesen Kontexten auch zu lesen bekommt oder zu sehen bekommt. Also die Charakterisierungen, die Kennzeichen des Tieres wären unter anderem, dass es aus dem Meer aussteigt, dass es 7 Köpfe hat, 10 Hörner mit 10 Kronen, Häupter mit lästerlichen Namen, Körper wie ein Drache, wie ein Panther, Bär, Löwe kommt vor, dann es bekommt Kraft, Thron und Macht von einem Drachen, wirkt 42 Monate, es hat eine tödliche Wunde, ganz wichtig dieses Ereignis, Anbetung des Drachen und des Tieres wird dort davon die Rede, oder ist davon die Rede, dann lästert Gott und die Himmelsbewohner, lästert Gottes Heiligtum und streitet natürlich gegen die Heiligen und am Ende gewinnt auch Macht über alle Völker. Das ist eine ganze Menge an Kriterien. Also man kann sich das auch vorstellen, wenn man jetzt alle Kriterien zusammennimmt, dann haben wir doch eigentlich tatsächlich das, was wir brauchen, um jetzt das Tier auch zu identifizieren. Nehmen wir die ersten paar Elemente. Steigt aus dem Meer. Bei dem Meer ist es klassisch, dass man darauf hinweist, nicht Meer bedeutet Völker. Ja, Offenbarung 17, dort Vers 15, 16 wird explizit so genannt. Meer bedeutet Völker, also kommt das Tier aus dem Völkermeer. Also recht logisch klingt das. 7 Reiche werden quasi mit Köpfen identifiziert. Köpfe können Reiche bedeuten. 10 Königreiche, wenn die Hörner auch als Königreiche identifiziert werden. Lästerliche Namen könnte also ein Hinweis auf Gottes lästerliche Macht bedeuten. Dann haben wir Vergleich mit Griechenland. Die Körper wie Panther, Füße wie Bär, nicht da erinnert man sich automatisch an Daniel 7. Auch das dürfte eigentlich bekannt sein. Also wir haben hier einen Vergleich mit Griechenland, einen Vergleich mit Medo-Persien, Vergleich mit Babylon und natürlich, dass es seine Macht bekommt vom Drachen, bedeutet also eine Art Thronnachfolger des Drachen. Nimmt man diese Aspekte erstmal zusammen, hat man sozusagen so ein paar Elemente, die man jetzt verbinden könnte mit dem Tier, gerade auch aus dem Zusammenhang von Daniel. Also es ist eine Anmaßung und es ist Stolz wie Babylon. Brutalität ähnelt dem Perser, Kult, Götter und Philosophie der Griechen und Thronnachfolger Roms, könnte man sagen. Auch darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Die Vision von Daniel 7, auch das ist eigentlich bekannt. Auch die Tiere, die kommen immer wieder mal vor, vielleicht in irgendwelchen Bibellektionen. Also wir haben den Löwen, den Bär und den Panther nicht. Und dementsprechend auch, ich mache das jetzt relativ schnell, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt kein Daniel-Seminar halten muss, sondern dass es auch vieles auch schon geklärt ist. Also wir haben die Identifikation, die in der Regel in adventistischen Kontexten auch so passiert. Nur als Fußnote, das ist natürlich jetzt in nicht-adventistischen Kontexten natürlich höchst umstritten, so eine Identifikation. Aber die Fußnote mache ich jetzt wieder zu. Medo-Persien, Griechenland und dann kommt Rom mit den 10 Hörnern und schließlich nochmal jetzt das kleine Horn, ich habe aber kein Bild für ein kleines Horn gehabt, kommt dann das Papsttum, das nach dem Römischen Reich dann entsteht. Insbesondere in der Zeit von 538 bis 1798, auf diese Zeit komme ich gleich noch. So, die 42 Monate, eines der vielleicht wichtigsten Elemente, um dieses Tier zu identifizieren, nicht? Oder die 1260 Tage. Wir haben also diese prophetische Zeit 7-mal genannt in unterschiedlicher Form. Einmal als 42 Monate, 3,5 Zeiten kommt 3-mal vor, 1260 Tage kommt auch 2-mal vor. Ihr seht also, diese Zeiten sind sehr, sehr prägend, sowohl für das Buch Daniel als auch eben für die Apokalypse. Und gerade mit den Zeiten natürlich kann man jetzt anfangen, ein bisschen sich zu überlegen, wo kann man diese Zeiten einordnen. Ich vermute auch da, kennen sich schon einige Leute aus. Ganz wichtig dabei ist das prophetische Zeitschlüssel, was wir dort haben, nämlich das Jahr-Tag-Prinzip, das wir in der Regel aus Kapitel 4, Vers 4 haben. Es kommt doch mal in Numeri Kapitel 14 vor. Also dieses Jahr-Tag-Prinzip, in der Tat, das haben wir interessanterweise jetzt nicht unbedingt in Daniel selber, auch in der Apokalypse gibt es so einen Hinweis jetzt nicht direkt, aber wir haben das sonst in der Bibel, also an dieser Stelle mit dem einen Tag gleich einem Jahr. Und das heißt also, die 42 Monate können in der Tat dann, wenn man die 42 Monate pro Monat mit 30 Tagen rechnet, dann haben wir eben 1062 Tage. Und die 1062 Tage entsprechen den 3,5 Zeiten. Und bei den Zeiten kann man das ähnlich so berechnen, nicht? Also am Ende kommen wir auf 1260 Jahre. Auch das scheint irgendwie nachvollziehbar zu sein, relativ eindeutig zu sein eigentlich, wenn man also diesen Schlüssel erstmal so anwendet auf die Zeit. Nun, wie entsteht dann die Berechnung der 1062 Jahre? Auch dafür, eigentlich müsste man jetzt doch in das Buch Daniel gehen, nicht? Da geht es um das kleine Horn, das herauswächst aus diesem Tier, in dem es drei andere Hörner eben ausmerzt oder quasi vernichtet. Und diese drei Hörner werden in der Regel im Zusammenhang jetzt mit der Zeit nach Rom, mit den Arianern in Verbindung gebracht. Und das heißt, das letzte dieser feindlichen Hörner, dieser drei Hörner, waren die Ostgoten, und die wurden halt vernichtet oder zumindest mal entscheidend in einer Schlacht um Rom vernichtet, nämlich 538. Insofern scheint das ein sehr wichtiges Datum zu sein, 538 als Beginn, so kann man das sagen, des regierenden Bischofs in Rom, denn dort wurde quasi Rom befreit, sodass also dann der Bischof dort jetzt Platz nehmen konnte und dementsprechend jetzt dort seine Regierung ansetzen konnte. Und das geht dann durch, 1062 Jahre lang wäre dann die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft und der Verfolgung, und 1798 würde diese Zeit beendet werden, nämlich durch die berühmte Todeswunde. Gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und das ist natürlich vor allem wichtig mit der Zeit 1798, als Napoleon bzw. sein General Berthier eben den Papst in die Gefangenschaft gebracht hat. Das ist so eines der größten, wichtigsten Schlüsseldaten. Also Adventisten sollten neben 1844, 1888, vielleicht noch 1863, auf jeden Fall aber 1798 kennen und dementsprechend zurückberechnet 538. In der Tat sollte man vielleicht hier anmerken, dass diese Berechnung eher rückwärts funktioniert. Also man war sich irgendwann überzeugt davon, dass 1798 diese tödliche Wunde passiert ist, und dann hat man einfach 1062 Jahre gleichsam zurückgerechnet und dann hat man 538. Dann schaut man halt ein bisschen in die Geschichtsbücher, was kann denn dort passiert sein, 538, was jetzt wirklich entscheidend ist. Und dann kommt man tatsächlich auf die Befreiung der Stadt Rom und damit möglicherweise als Beginn der päpstlichen Vorherrschaft. So, das wäre also die tödliche Wunde. Und in dieser Zeit, das ist natürlich sehr wichtig, weil das natürlich ausdrücklich auch in Offenbarung so genannt wird, nicht, dass in dieser Zeit Verfolgung stattfindet. Offenbarung Kapitel 13, Vers 7, könnt ihr nachschauen. Dort, Vers A, im ersten Teil, dass also Verfolgung stattfindet. Die Heiligen werden verfolgt. Und das kann man sehr schön dann auch nachvollziehen, gerade die mittelalterliche Christenverfolgung, die Waldenser in Italien, Hussiten, Hugenotten, Albigenser. Das ist also sehr, sehr klar auch belegt, und da kann man durchaus die Referenzen sehen. Offenbarung 13, Vers 7 redet von der Verfolgung, und hier haben wir es tatsächlich auch in dieser ganzen Zeit. Genau. Ein nächstes, um es mal jetzt die Perspektive zu eröffnen, das heißt danach, dass diese Wunde ja wieder heil geworden ist, auch dafür gibt es dann Belege, nicht? Also wenn man jetzt mal schaut, nach 1798, wie sich die Zeit entwickelt hat, also wie sozusagen das Papsttum sich wieder aufgerafft hat, wieder gesammelt hat, wieder Kraft geschöpft hat, dann kann man sagen, erst war der Papst gefangen, 1798, aber dann ein ganz entscheidendes Datum in diesem Auslegungshorizont ist dann, dass Mussolini dem Vatikan eben seine Autorität, seine Autonomie zurückgibt in den sogenannten Lateranverträgen 1929. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Datum als jetzt auch äußeres Zeichen für die beginnende Heilung der Wunde. Ja, Das geht dann noch weiter, dass sich das dann immer stärker auch manifestiert, die Macht der katholischen Kirche mit der Ökumene und den Zusammenschluss mit Amerika und Vatikan. Auf Amerika komme ich gleich noch. Aber es ist schon mal die Perspektive, dass man sagt, hier ist eine Macht, die also wieder erstarkt ist und das kann damit in Verbindung gebracht werden, also um diese Zeit herum. Und damit sind wir auch schon bei der Weltökumene und der neuen Weltordnung, die dort dann am Horizont sich dann so gleichsam schon abzeichnet. Und das ist auch ein Grund, warum man immer auch so skeptisch ist gegenüber andere Konfessionen, andere Denominationen zusammen jetzt irgendwie was zu tun, weil das Ganze im Horizont dieser Endzeit wahrzunehmen ist, die durchaus auch seine Gefahren bringt. Eines dieser klassischen Zitate, die gern gebracht wird an dieser Stelle, wäre hier der Hinweis, also die Völker der ganzen Welt stehen hinter uns, sagt der Papst. Und dann heißt es noch hier in einem anderen Zitat, die Zeitung San Francisco Chronicles brachte einen Bericht über die Vertragsunterzeichnung. Dort war zu lesen, Mussolini und Gaspari unterzeichnen einen historischen Pakt, Wunde nach vielen Jahren wieder heil. Natürlich ist das eine direkte Anspielung möglicherweise an das, was dort also in Offenbarung 13 genannt ist, dass die Wunde wieder heil wird. Also, das Papsttum tatsächlich, was man in der Regel dann aufgrund dieser Kriterien jetzt langsam als Identifikationsmerkmal herauskristallisieren kann, hat also eine tödliche Wunde bekommen. Diese tödliche Wunde ist im Grunde politisch passiert, einmal durch Napoleon und dann das zweite Mal religiös, auch durch den Protestantismus, nicht, der das Ganze auch mit eingeleitet hat wo also da dementsprechend das Papsttum auch gegengekämpft hat. Reformation, immer das Wort Gottes. Und also die tödliche Wunde bedeutete dementsprechend vollkommener Machtentzug des Papstes. Welche Faktoren sind zum Heilwerden der Wunde nötig? Es geht lediglich um einen Umkehrprozess der Entwicklungen, die zur tödlichen Wunde halt führten. Einiges habe ich jetzt schon angedeutet mit dem Politischen nicht, aber es geht noch weiter. Die Reformation muss also zerstört werden. Dafür würden die Jesuiten wieder eingesetzt. Gerade bei den Jesuiten ist es ganz entscheidend. Das wird immer gerne auch in Zusammenhang gebracht mit den Auslegungsprinzipien, dass die Jesuiten dann sozusagen zwei Auslegungsprinzipien gebracht hätten, nämlich den Präterismus und den Futurismus. Der Präterismus würde quasi die gesamte Auslegung der Offenbarung in die Anfangszeit verlegen. Also die Idee, dass die Offenbarung sozusagen aus der Zeit des ersten Jahrhunderts zu interpretieren ist, wäre quasi eine jesuitische Idee. Oder halt alles futurisch, die ganze Offenbarung ist futurisch. Aber auf keinen Fall dazwischen, damit eben halt das Papsttum nicht dort kritisiert werden kann. Also das wäre die Grundidee dieser Idee, dass man also hier als Auslegungsprinzipien hier auch die Jesuiten mit im Blick hat. Deshalb ist es auch so der Grund, warum man immer sehr skeptisch ist gegenüber der Frage, jetzt der Hinweis auf Auslegung der Apokalypse, die sich also ausschließlich mit dem ersten Jahrhundert beschäftigen, denn das riecht sehr jesuitisch. Weiter, das Schwert, also die Heilige Schrift, darf in ihrem Gebrauch gegen den Papsttum nicht mehr angewendet werden. Anerkennung des Papstes, vor allem durch die anderen Kirche, das ist ein ganz entscheidender Punkt in dieser Entfaltung zur Heilung. Heute wird der Papst von protestantischen Führern als heiliger Vater und ehrwürdiger Bischof von Rom etc. angesprochen und anerkannt. Und Billy Graham nannte ihn sogar schon als den moralischen Führer der Menschlichkeit. Und damit haben wir etwas ganz Entscheidendes, was uns schon gleichsam vorbereitet für die zweite Phase in Offenbarung 13, dieses zweite Tier, nämlich, dass auch nicht-katholische Denominationen, insbesondere der Protestantismus nun, sich immer weiter öffnet, immer weiter sich annähert an die katholische Kirche und das zu einem ganz entscheidenden Punkt dann sein wird für die Endzeit. Also, ich komme wieder auf noch weitere Kriterien, die ganz entscheidend sind hier, um das noch aufzunehmen. Parallelen vor allem zu Daniel habe ich genannt. Weitere Kennzeichen wären also die Anbetung des Drachen und des Tieres, also es bedeutet die Huldigung des Papstes, erhebt sich über Gott und die Engel, bei den Lästern gegen Gottes Heiligtum, bleibe ich erstmal bei dem Punkt, wird sehr gerne hingewiesen, vor allem auf die Messe und die Messtheologie, nämlich dass in dem Augenblick, wo jetzt sozusagen eine eucharistische Feier vollzogen wird, dementsprechend sozusagen Jesus von Himmel auf die Erde geholt wird und das natürlich eine Form von Lästerung auch gegenüber Gott zum Ausdruck bringt. Also das wäre dieser Gedanke, der dahinter steht, insbesondere mit dem Priester, der halt dann auch Sünden vergibt. Das ist noch ein weiterer Gedanke. Also ganz wichtig dann, Streit gegen die Heiligen, das habe ich genannt, die Verfolgungselemente sind ganz klar. Es geht um die Verfolgung der wahren Christen. Dann haben wir die weltweite politische Anerkennung, auch natürlich weltweite religiöse Anerkennung und schließlich die Zahl des Tieres. Das war etwas, was man lange Zeit sehr gerne gebraucht hat. Eigentlich war das früher sogar das Schlüsselargument. Nämlich die Zahl des Tieres, 666, ist natürlich sehr deutlich zu dekodieren, indem man das als Vicarius Filii Dei dann identifiziert, also der stellvertretende Sohn Gottes. Und wenn man die Zahlen jetzt dann zusammenrechnet, käme man auf 666. In den älteren Werken ist das Argument sehr schlagkräftig gewesen, bis dann immer mehr doch dann wahrgenommen worden ist, vielleicht sollten wir nicht viel zu viel Gewicht darauf legen, weil das Problem ist, dass in der Tat dieser Titel jetzt nicht unbedingt der bekannteste offizielle Titel des Papstes ist. Und abgesehen davon, dass er eigentlich nur in einem gefälschten Dokument vorkommt. Und dann hat man sich ein bisschen auch in adventistischen Kontexten davon etwas distanziert. Das merkt man daran, dass in den neueren Veröffentlichungen zur Offenbarung, zum Beispiel von Ranko Stefanovic, ich werde auf diese Arbeit noch kommen, das ist so die klassische gegenwärtige Auslegung im adventistischen Kontext. Das ist so quasi wie ein Handbuch, ein Lehrbuch, ein Kommentar zur Offenbarung, das jetzt quasi weltweit unter adventistischen Schulen auch gelehrt wird oder auf dieser Basis dann die Offenbarung gelehrt wird. Ein sehr ausgewogenes Werk. Und dort wird gleichsam schon faktisch völlig sich verabschiedet von Vicarius Filii Dei. Das heißt, man da schon sehr, sehr skeptisch. Aber in den früheren Publikationen ist das noch sehr, sehr dominant, diese Idee. Insofern vermute ich auch, dass viele noch das kennen, eben der Gedanke, also mit Vicarius Filii Dei. Das also zum ersten Tier als Kennzeichen. Ich komme gleich zum zweiten. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu schnell. Aber ich habe so viel für euch mitgebracht, weil eben auch Endzeit, dass ich also hier sehr schnell durch diese Themen gehe. Das Tier aus der Erde. Kennzeichen des Tieres aus der Erde wären, steigt aus der Erde heraus, also das Gegenteil von einem Meer. Und das Interessante ist, dass oft in diesen Zusammenhängen dieses Bild benutzt wird. Ja? Da weiß man schon im Grunde, bevor überhaupt schon die Dekodierung ist, worum es geht. Ja, also Bison mit den berühmten zwei kleinen Hörnern hier. Kommt nach dem Heilwerden der tödlichen Wunde zur Weltherrschaft. Also, das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Für die chronologischen Abläufe ist es entscheidend also, wir haben die Zeiteinheit, dann haben wir die tödliche Wunde, dann die Heilung der tödlichen Wunde. Und das heißt dort nämlich dann in Kapitel 13 nicht, in dem zweiten Teil, dass das zweite Tier aufstehen wird, nachdem das Tier wieder heil geworden ist. Das ist entscheidend. Also wir sind hier in einer Zeit irgendwo nach 1798. Auch das scheint eigentlich relativ logisch zu sein, wenn wir also diese ganze Panorama-Horizonte mal vor Augen führen. Ich mache das nochmal hier ganz deutlich. Also wir haben 1798 und 1929, das Datum kennen wir jetzt auch mit den Lateranverträgen, nicht die Heilung, Heilungsbeginn des ersten Tieres und dann geht es bis zur Wiederkunft. Und irgendwo dazwischen, ab da 1798 und danach 1929, da muss jetzt das zweite Tier sozusagen entstehen aus der Erde. Die zwei Hörner, das so aussieht wie ein Lamm, ja, also es hat eigentlich einen christlichen Touch, es sieht eigentlich irgendwie lammfromm aus, ist aber natürlich ganz, ganz gefährlich. Oft werden die zwei Hörner identifiziert, ganz konkret dann, mit der religiösen und zivilen Freiheit, die also ganz entscheidend da ja auch dann sind, für gerade dieses Tier, wenn man es dann identifiziert. Redet aber, wie gesagt, wie ein Drache, also ist umso gefährlicher. Und natürlich, ist fast logisch, es ist eine nicht-katholische Macht, ja, die sich dann dort präsentiert. ein weiteres Kennzeichen, es hat keine Kronen. Das heißt, kann ich gleich erwähnen, also es hat eigentlich nicht unbedingt ein, ist kein Königtum. Ja, eher was vielleicht Demokratisches. Ich benutze jetzt schon bewusst so Begriffe und bereite euch schon vor auf die Dekodierung des zweiten Tieres. Führt zur Anbetung des ersten Tieres, nicht weltweite Anbetung. Es tut große Zeichen und Wunder. Ich komme auf all die Sachen nochmal und macht auch das Feuer vom Himmel fällt. Nun, weitere Identifikationen wären verführt zur Errichtung eines Bildes. Auch das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wir werden auch drauf kommen. Gibt dem Bild dann Geist. Verlangt, dass alle Verweigerer getötet werden. Verlangt Kennzeichnung aller Erdenbewohner. Zeichen auf rechter Hand oder Stirn. Also dieses berühmte Malzeichen. Wir haben es also hier mit schon einem Todesbestreben zu tun. Nicht? Also dass Menschen, die also hier nicht so konform gehen, eben umgebracht werden. Der berühmte Todeserlass. Und eben auch das Malzeichen auf der Stirn, kein Kaufen oder Verkaufen. Und wenn man alles zusammennimmt, ich dekodiere sehr schnell, ich denke, ihr wisst es auch, dann kann es eigentlich nur eine einzige Macht geben, die also nach der katholischen Kirche auftritt, immer mächtiger wird und aus einem Land kommt, das am Anfang sehr dünn besiedelt ist. Ja, deshalb auch Erde. Erde bedeutet also keine Völker, also aus einem dünn besiedelten Kontext kommt also diese Macht auf. Es kann eigentlich nicht was anderes sein als das protestantische Amerika. Ja. Und dieses protestantische Amerika würde dann Folgendes also vollziehen. Es tut Zeichen und Wunder zur Verführung des Menschen durch vor allem Kultur zum Beispiel. Ja. Der ganze Amerikanismus, der uns hier überflutet, von der Jeans bis zum Fernsehen, ist ja alles im Grunde aus Amerika. Durch Technik, Wirtschaft und Geld, Dollar, durch Religion, da ist es ganz entscheidend, da kommen wir schon zu diesem Hinweis mit dem Feuer aus dem Himmel, der Spiritismus, auch der ganze Bereich evangelikaler Bewegungen, aber New Age dann und charismatische Bewegungen natürlich, die hier eine Rolle spielen. Also gewaltsam und in der Tat haben wir interessante Parallelen, nicht so wie das Feuer hier in Offenbarung 13 vor diesem Tier bewirkt wird, dass es vom Himmel fällt. Das ist so eine Andeutung möglicherweise auf Apostelgeschichte 2, wo dort der Geist ausgegossen wird, nicht auch Feuer. Ein Feuerzeichen ist dort und dieser Geist kommt dann dort im positiven Sinne in Apostelgeschichte 2. Hier hätten wir es in einem negativen Sinn, nämlich also ein Pendant als Kontrast zum Ausgießen des Heiligen Geistes wird nun sozusagen hier der Spiritismus oder die charismatische Bewegung hier im Blick genommen. Es geht weiter. Gestaltung einer Weltreligion. Ich habe schon angedeutet, nicht, dass also die anderen Religionen sich zunehmend dem Katholischen öffnen und dort die Gespräche führen. Das geht auch sehr konkret. Paderatz hat eine sehr, sehr umfassende Arbeit geschrieben, sehr materialreich in der Tat. Mit Hilfe von Vanicek und nein, nicht Vanicek. Nicht, dass das aufgenommen wird und jemand das danach hört und dann mich dann Christian Wannemacher. Das war also die quasi war das eine Co-Autorenschaft, haben eine sehr, sehr materialreiche Arbeit veröffentlicht zur Bedeutung der evangelikalen Bewegung, vor allem insbesondere der konservativeren evangelikalen Bewegungen, die sich also immer zunehmend mehr öffnen hin zum Katholischen und es da also wirklich zu Vereinigungen kommt. Und das ist also der Hauptgedanke auch zum Ausdruck zu bringen, nicht, dass gerade in Amerika der katholische Glaube also wirklich zunimmt, insbesondere auch durch die Unterstützung, gerade auch von konservativeren Republikanern. Daher war auch die Vermutung, in diesem Buch ist es dort auch deutlich formuliert, vor der Wahl von Barack Obama zum ersten Präsidenten, damals bei seiner ersten Wahl, war schon die Vermutung geäußert worden, eigentlich muss Barack Obama verlieren, es muss eigentlich der andere gewinnen, weil eben halt jetzt die Republikaner auf dem Vormarsch sind und das wäre schon ein bisschen so der Horizont. Nun ist es nicht so passiert, zum Glück, damit wir noch Zeit haben, auch ein bisschen zu wirken. Ich habe dann auch mit Patrizia darüber geredet, wie man das jetzt wieder einordnet. Auf jeden Fall ist das die Perspektive nicht, dass also spätestens vielleicht auch jetzt bei dieser Wahl, vielleicht wird es dann doch Trump und dann gibt es dann doch vielleicht die nächste Öffnung auch zum katholischen Glauben. Verführt zur Errichtung des Bildes des Tieres. Das ist nun wirklich sehr, sehr entscheidend. Das protestantische Amerika macht ein Bild vom ersten Tier, des Papsttums, in dem Staat und Kirche wieder zusammenkommen und ein Sonntagsgesetz erlassen. Also das Bild des Tieres ist in diesem Verständnis nichts anderes, als dass Staat und Kirche zusammenkommen und dann vor allem eben dieses Sonntagsgesetz erlassen werden. Einführung des Mahlzeichen, im Grunde ist es das Sonntagsgesetz oder der Sonntag, an dem man sich dann später zu orientieren hat. Sonntag als Zeichen des Tieres gegenüber dem Sabbat. Jetzt kommt ein wirklich sehr, sehr grober Überblick, aber einfach damit ihr das Ganze jetzt einordnen könnt, diese mit dem Sonntagsgesetz und Mahlzeichen und vor allem auch Bild des Tieres und so, in diesem Gesamthorizont dieser Perspektive. Also einfach mal die Stichworte, die sonst fallen in diesem Kontext, ist also das Schlafen der Jungfrauen, also das Panorama der Endzeit, dann kommt die Erweckung, es kommt zur Reformation, zur Versiegelung, zur Sichtung, zum Spätregen, lauter Ruf, das sind alles Begriffe, die ihr eigentlich kennen müsstet. Entschuldigt, dass es jetzt so dunkel ist, da steht hier sieben Plagen, weil das ist die Gnadenzeitende und da kommen dann die sieben Plagen. Und nochmal etwas detaillierter, also es beginnt mit der Engelsbotschaft, dann die Erweckung, also Reformation, dagegen kommt die falsche Erweckung. Wir haben die Versiegelung, 75.000, Spätregen, lauter Ruf, Sichtung und Abfall der Gemeinde und das in diesem Zusammenhang, ja, kommt da das, die Zeit des Bildes des Tieres, des Sonntagsgesetzes hinein. Und das nennt man auch dann die sogenannte kleine Trübsal. Das ist der Horizont, in dem sich das Ganze hier befindet und dass, wenn man es jetzt quasi puzzelmäßig zusammentut, es durchaus auch seine Plausibilitäten hat. Ich werde auf einige dieser Punkte jetzt kommen. Wie viel Zeit lasst ihr mir noch? Seid ihr noch ein bisschen fit? Ich habe noch keinen auf die Uhr schauen gesehen. Also wir können weitermachen. So, das reicht jetzt mal. Jetzt hier, ich muss jetzt zum Computer, deshalb frage ich euch. Ich werde jetzt mit euch relativ schnell und zügig Offenbarung 17 durchnehmen. Offenbarung 17, und das ist das Interessante, gegenüber Offenbarung 13 ist Offenbarung 17 nun so, dass dort die Auslegungen ziemlich weit auseinander gehen. Und ich werde euch jetzt ein Panorama aufbauen, wie innerhalb des adventistischen Kontexts und wirklich nur innerhalb des adventistischen erstmal, also Offenbarung 17 ausgelegt wird. Ja? Also ganz schnell die Hure, Babylon, die Elemente, ich vermute mal, sind relativ bekannt, deshalb muss ich es jetzt nicht im Einzelnen so behandeln, die also hier thematisiert werden. Ich übergehe diese ganzen Elemente, eben halt in der Wüste und so weiter, was also alles dort beschrieben wird. Das ist entscheidend, dass also das Tier sitzt auf einem Tier mit sieben Häuptern und zehn Hörnern und das Tier ist der achte dieser Phase und dann am Ende vereinigen sich sogar zehn Könige und kämpfen einmal gegen die Hure und dann gegen das Lamm. Das ist also entscheidend und deshalb sind wir auch schon beim Tier. Die sieben Köpfe von Tieren aus der Offenbarung. Es gibt wohl kaum etwas, was die Gemüter angeheizt hat und dieses, die Energie angeregt hat, zu identifizieren, was sind jetzt mit diesen Häuptern. Das Zentrale ist ja, dass gesagt wird, fünf sind gefallen, einer wird noch kommen, aber der bleibt nur eine kurze Zeit und dann danach der Achte ist selbst, also der Achte, das ist das Tier selbst, das von den sieben ist und selbst sozusagen dann das Tier verkörpert. Was kann das sein? Und ich stelle euch jetzt einfach mal so panoramamäßig vor, die unterschiedlichsten Auslegungen, die hier so im Blick sind. Und da ist es wichtig, das, was wir vorher gemacht haben, denn das spielt jetzt immer wieder eine Rolle zur Offenbarung 13. Nicht? Da sagt man immer diese Bezüge zur Offenbarung 13. Also, ich beginne mit William Miller. Ich denke mal, dass jedem von euch der Name bekannt sein sollte. Also, eines der Gründungsväter. Er hat ausgelegt, Rom in unterschiedlichen Phasen, ohne das jetzt näher zu definieren. Und dann das sechste, das ist die Zeit des Johannes. Dann das siebte ist also der, der halt nur kurz kommen soll. Das ist dann die Zeit des Papsttums, schließlich ja, von 538 bis 798 und schließlich das Tier als Achter. Das ist dann gleichsam das wiederkehrende Rom als das Papsttum von 1840 bis 1844, weil er dachte ja, unmittelbar in dieser Zeit wird ja dann Jesus wiederkommen. Das ist also eines dieser Grundelemente, das wird jetzt verfeinert. Wir kommen zum nächsten, Harem Edzen. Er hat darauf aufbauend nun aber Daniel im Blick genommen. Er hat gesagt, diese Häupter haben etwas zu tun mit Daniel, also mit diesen Tieren. Also er identifiziert die fünf ersten mit Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und dann geht es weiter, nochmal Rom, das ist alles die Rom-Phase. Und das Interessante ist, jetzt sagt er, Napoleon, das ist das siebte. Das ist dieser siebte Haupt, nicht, der dort kommt. Und wir leben, sagt er, in der Zeit von Napoleon III. Ja. Also quasi im achten. Weiter, Uriah Smith. Uriah Smith sagt, eigentlich muss man das das sind Regierungsformen, diese Häupter. Also wir haben Könige, Konsulen, Dezemviren, das ist ein Regierungsform der Zehn, die mal phasenweise in Rom geherrscht hat. Dann Diktatoren haben wir. Wir haben eine Triumviratsform der Regierung, nicht? Und dann haben wir, der eine ist, das ist wiederum die Zeit des Johannes. Und dann, also Kaiser, die siebte Phase, das wird natürlich jetzt dann nach Rom, eben das Papsttum. Und schließlich auch wiederum die Zeiten dazu. Als achtes haben wir die nächste Phase des Papsttums, die dort nochmal nach der Wunde wieder erstarkt. Das ist also dieser Grundgedanke von Uriah Smith. Man könnte auch sagen, wenn es um das Tier geht, es ist gewesen, da sagt er, es ist das Heidentum. Dann gibt es eine Phase, wo keine Verfolgung stattgefunden hat, bis 538, aber danach hat sozusagen dann das Papsttum die Macht ergriffen und dann gab es die Verfolgungen. Das ist also diese Perspektive. Conradi, ihr müsst das alles euch nicht merken, ja, es gibt keine Prüfung dazu, nur damit ihr einen Eindruck bekommt, wie jetzt sich immer mehr dann die Auslegungen auch differenzieren. Wir haben hier wiederum so unterschiedliche Regierungsformen. Das sind Conradi, kennt ihr vielleicht, Hermann Kops, ein Kommentator, ein Klassiker im Grunde, und Kobialka und Hans Heinz, den ich noch selber erlebt habe in Bogenhofen. Also unterschiedliche Regierungsformen. Dann haben wir, der eine ist, das ist wiederum der Kaiser. Die siebte Phase ist Exarchat, das ist im Grunde eine Art von ausgelagerte Regierungsform zur Zeit der byzantinischen Regierungszeit, die dann halt quasi verwaltet worden ist. Und am Ende haben wir es mit einer Vermischung von Heiden christlicher Welt zu tun. Ähnlich wäre es also so, das Tier, das wäre zumindest erstmal so, dass der heidnische Charakter, wiederum keine Verfolgung. Und dann, wenn es wiederkommt, das Tier, ist es die Mischung aus heidnischem und christlichen Welt, das sich dann sozusagen manifestiert im Papsttum. Weiter, die üblichste adventistische Auslegung, die im ABC und im Symposium on Revelation thematisiert wird, ist also folgende. Man geht noch ein Stück zurück und beginnt mit Ägypten und dann Assyrien, dann Babylon. Da haben wir jetzt natürlich jetzt die Daniel-Elemente nicht. Also Babylon, Medien, Persien, Griechenland und dann geht es weiter mit der eine ist, das ist wiederum Rom, also die Zeit des Johannes und der siebte. Das heißt ja, er soll eine kurze Zeit bleiben, also 1062 Jahre. Und das ist also das Papsttum von 538 bis 1798 wiederum. Und der achte, das ist quasi wiederum die zweite Phase des Papstes nach der tödlichen Wunde. So, das ist also so die klassische Auslegung, die man jetzt so in den Kommentaren findet, eben dem biblischen Kommentar aus adventistischer Feder. Das Tier ist gewesen, das ist zum Zeit des Papsttums, ist nicht, das gehört irgendwie in keine Phase hinein, ist nicht und es wird wiederkommen als achte Phase durch das wiedererstarkte Papsttum in der Endzeit. Manfred Böttcher beginnt wieder mit Babylon, es kennt schon, langsam kennt ihr ja auch schon die unterschiedlichen Versionen, es sind immer wieder die gleichen Zuordnungen. Einer ist nun, aber ist interessanterweise nun Amerika, also quasi schon unsere Zeit. Der noch kommen wird, das ist das endzeitliche Babylon. Ja, also jetzt ist nur noch die Perspektive auf das Papsttum in der Endzeit. Und der achte, das ist dann Satan selbst. Ja, also das ist eine etwas neuere Perspektive. Werner Renz, den ich recht sehr gut kenne. Er hat mich übrigens überhaupt auf die Leidenschaft zur Apokalypse gebracht. Also wenn ihr da, also er ist schuld, wollte ich damit sagen. Nein, also nicht in dem, was ich dir euch noch präsentieren werde, aber er hat mich tatsächlich begeistert von der Apokalypse und wir haben immer noch sehr, sehr guten Kontakt zueinander. Soweit ich das rekonstruieren kann, er hat ja jetzt nicht so was, ein Buch veröffentlicht, aber soweit ich das rekonstruieren kann, ist das also ungefähr folgende Form. Also er hat auch Babylon, Medien, Persien und Rom, wie wir es kennen. Das fünfte ist dann das Papsttum. Und am Ende haben wir die Französische Revolution als das sechste. Das ist das Tier aus Offenbarung 11. Das wird oft übersehen. Da ist ja auch noch von einem Tier die Rede, das aus dem Abgrund aufsteigt. Und das wird in der Regel mit der Französischen Revolution identifiziert. Nicht? Das bringt jetzt Reverenz ins Spiel. Wir haben dann Amerika als das siebte, was also jetzt immer dann auch noch stärker wird. Und am 8. dann ist es dann Satan als Christus. Und da kommt nochmal dieser ganze Spiritismus hinein, nicht, der nochmal stark wird am Ende der Zeit. Also das ist diese Perspektive, die sich da auftut. Kakulining geht nochmal einen anderen Weg. Die Elemente kennen wir schon bis dorthin, also bis zum Papsttum, das fünfte. Dann wird es aber etwas anders. Einer ist, da greift er das im Grunde auf von Offenbarung 11, also Französische Revolution. Amerika ist das siebte Phase und Bild des Tieres als neue Phase. Also er sagt einfach, wenn wir alle Tiere zusammennehmen in der Apokalypse, ja, dann kommen wir, wenn wir das Bild des Tieres hinzunehmen, auf 8 Feindesmächte. Ja, und das Bild des Tieres ist also die 8. Phase, also diese, der 8. Gewesen ist nicht und kommt wieder, also gleichsam diese französische Revolutionsidee, die sich dann in der UNO verfestigt. Also für Kakulining ist das Bild des Tieres im Übrigen die UNO oder eine Konstellation, die damit verbunden ist und die zurückgreift auf die Ideen der französischen Revolution. Und daher kommt es dann wieder, so wie es dort mal war. Also das Tier aus dem Abgrund ist also die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Tier ist also möglicherweise an die UNO, die Hure, das Papsttum und die 10 Hörner, die Völker. So, ein weiteres, Jean-Pauline sollte eigentlich bekannt sein. Also jetzt kommen wir zu den sozusagen Wissenschaftler unter den Adventisten, die ich euch jetzt präsentiere. Also einmal Jean-Pauline, der also wirklich als Kenner der Apokalypse gilt in adventistischem Kontext und der wird auch wahrgenommen, auch außerhalb des adventistischen Kontextes. Er hat eine exzellente Doktorarbeit geschrieben zu den Posaunen und dann ganz, ganz viele Veröffentlichungen ansonsten auch zur Apokalypse. Also er sagt, seine Version, wiederum, wir kennen schon die Zuordnungen bis Papsttum, dann Französische Revolution, also er greift die Idee von Reverenz auf, Amerika und dann weltweite religiöse Bündnisse, EU, also etwas, was am Ende ist. Er sagt, er will sich da nicht festlegen, aber es wird auf jeden Fall etwas am Ende kommen. Nicht das Tier ist gewesen, das ist dann nicht und es wird dann sozusagen zum Ende hin nochmal kommen in dieser charakteristischen Eigenschaften, wie sie vielleicht vorher dort waren. Also die Babylon bis Rom ist nicht das geteilte Weltzeitrom und dann es kommt wieder als endzeitliche Völkervereinigung. Das wäre so der Grundgedanke. Sein Schüler Ranko Stefanovic, der bei Jean-Pauline seine Doktorarbeit geschrieben hat und jetzt gegenwärtig in Andrews, also jetzt der neutestamentliche Professor ist und ebenfalls ein ausgewiesener Apokalypse-Experte, er hat diesen Kommentar geschrieben, der jetzt gleichsam weltweit benutzt wird. Das ist so das Standardwerk der Kommentare zur Apokalypse im adventistischen Kontext. Und er in diesem Kommentar gibt also folgende Zuordnung. Er beginnt interessanterweise wieder mit Ägypten. Ja? Und dann geht es durch. Dann sind wir also schon beim Griechenland und beim 6. sind wir bei Rom, also es ist Zeit des Johannes. Das Papsttum, das ist das 7. mit den 1062 Jahren als eine kurze Zeit. Und der 8. interessanterweise wäre dann wiederum die Wiedererstarkung des Papsttums und also dementsprechend das Tier ist gewesen, es kommt wieder und ist nicht, also auch das ist nicht, ist einfach irgendwo dazwischen, also es wird nicht eine Phase zugeordnet. Das also die Auslegung, die Ranko Stefanovic anbietet, gegenwärtig, wie wir sie heute lesen können. Eckhard Müller sollte auch ein Name bekannt sein, weil Eckhard Müller ist der Mitglied im Biblical Research Institute und damit eines vielleicht die Autorität schlechthin, wenn man so sagen darf, in diesen Kontexten. Auch er hat eine ziemlich umfassende Doktorarbeit geschrieben zur Apokalypse, zur Mikrostruktur der Apokalypse. Und wir haben uns seit Bogenhofen, kennen wir uns, und kommen da immer wieder mal auch ins Gespräch. Und Er hat quasi so einen Sammelband rausgegeben mit seinen Beiträgen, die er veröffentlicht hat, relativ neu in der erste und der letzte, könnt ihr also nachlesen, relativ aktuell, 2011, nicht? Und dort gibt er also folgende Auslegung. Und jetzt wird es wirklich spannend. Also jetzt wird es etwas auch kreativ. Das ist wirklich auch für mich neu, weil das jetzt in eine völlig neue Dimension hineingeht. Er beginnt mit Ägypten. Es geht dann weiter, Griechenland nicht, das Klassische in unterschiedlichen Variationen. Und dann haben wir Rom als die Zeit des Johannes, das Papsttum. Und jetzt kommt's. Das Tier nun, das war und ist und kommen wird, das ist nun für ihn völlig losgelöst von den vorherigen Phasen. Wir machen ja so einen richtig großen Schnitt. Das Tier ist Satan. Und zwar ausschließlich Satan. Also jetzt nicht mehr irgendwie eine Macht oder sowas, sondern Satan persönlich. Und zwar mit dem war und ist noch nicht. Da haben wir ja bei Satan nicht diese Phasen, dass er zur Zeit der 1000 Jahre nicht wirken kann, weil er gebunden ist im Abgrund. Das ist das Schlüsselwort, nicht? Das Tier, da ist es gewesen, also irgendwo in der Zeit. Dieses ist nicht, meint in dieser Zeit, dass er in den 1000 Jahren nicht wirken kann, ja, weil er im Abgrund verschlossen gewesen ist. Und dann wird er wiederkommen nach den 1000 Jahren und dann kommt es zur Vernichtung, dass er wiederum, es heißt dort, und er geht wieder in die Verdammnis. Also sein Schlüsselwort ist dieses Abyssos, der Abgrund, der wird also hier mit den 1000 Jahren in Verbindung gebracht und dementsprechend legt er also komplett das Tier für eine Zeit nach oder in die Zeit der 1000 Jahre aus. Das ist auch wirklich sehr, sehr interessant, diese Auslegung. Ich denke, darüber kann man nachdenken. Nicht die 100 Milch. Eigentlich habe ich noch die wollte ich gar nicht. Oh ja, das aber. Die andere wollte ich, hätte ich ja nicht auslöschen wollen. Die wollte ich gar nicht euch zeigen. Das wollte ich noch zeigen. Es ist nicht jetzt direkt adventistisch, aber es war so kreativ, dachte ich, das bringe ich mal. Es hat so adventistischen Zusammenbezug zumindest, habe ich gefunden auf bibeloffenbarung.org. Und ja, das ist eine recht sehr, sehr kreative Auslegung auf die Päpste, nicht? Beginnen mit Pius dem 11., also der die Lateranverträge dort damals eingefädelt hat, mit bis der 7. wäre, also Benedikt der 16. Und der gegenwärtige Papst ist also dann, ja, der 8. Also wir sind dann schon ziemlich dabei und müssen jetzt dann schauen, wie es dann jetzt weitergeht. So, damit habt ihr ein riesen Panorama, wie unterschiedlich tatsächlich Offenbarung 17 ausgelegt wird. Offenbarung 18 ist relativ klar. Da gibt es nur Schattierungen in den Unterschieden. Aber Offenbarung 17 wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Meines Erachtens hat das auch damit zu tun, dass Angel White sehr viel zu Offenbarung 17 geschrieben hat, aber nichts oder kaum was zu Offenbarung umgekehrt. Angel White hat recht viel zu Offenbarung 13 geschrieben, aber so gut wie nichts zu Offenbarung 17. Und meines Erachtens zeigt sich dort auch dann die Kreativität, wo dann die Theologen sich frei fühlen, dort zu Offenbarung 17 auch dementsprechend nochmal ihre eigene Kreativität spielen zu lassen. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte ist, wenn man in einem gewissen Kontext argumentiert, kann man mit einer gewissen Logik tatsächlich auf so eine Schablone kommen. Ja? Das Problem ist, es sind einige Probleme, dass das auch nur funktioniert in diesem Rahmen. Wenn man nämlich schon überzeugt ist von gewissen Ereignissen, und ihr seht es ja auch bei dem nicht, dass da jetzt kaum so große Veränderungen sind, weil man eigentlich überzeugt ist von den Abläufen. Worum es eigentlich ging, ist dann, dass man die schon bekannten Abläufe, die im Grunde auf den großen Kampf zurückgehen, dann gleichsam wie als Matrix nimmt, um sie anlegt auf die einzelnen biblischen Texte, um dann das dementsprechend zuzuordnen. Ja. Und dann überlegt man jetzt, wo kommt jetzt die Phase des Papsttums vor der Wunde und wo kommt dann die Phase des Papsttums nach der Heilung der Wunde. Das gleiche gilt dann auch mit Amerika oder mit den berühmten Sachen wie Sonntagsgesetz oder Todeserlass. Ja? Und was ich jetzt versuche, oder eher dann in der Nachmittagsstunde, ein bisschen diesen Rahmen zu brechen. Das geht leider jetzt nicht mehr. Also ich lade euch ein, wenn ihr also noch Interesse habt daran, wie man den Horizont erweitern kann, heute Nachmittag zu kommen. Vormittag, das wusste ich, schaffe ich es nur, euch nochmal einen Gesamthorizont zu bieten. Das war auch der Wunsch, dass man auch die adventistische Perspektive hier einbringt und nochmal einen Gesamthorizont auch darstellt, weil ich werde jetzt dann im Nachmittag im Grunde konsequent die einzelnen Elemente, die ich jetzt hier euch präsentiert habe, insbesondere zu Offenbarung 13 mit der Todeswunde und den 1062 Tagen oder Jahren, die werde ich jetzt mit euch durchgehen nachmittags und jedes dieser einzelnen Elemente diskutieren, ob sie tatsächlich in dieser Form sind. Also um zum Beispiel die Frage zu stellen, wie ist es eigentlich, und ich gebe auch schon mal eine Hausaufgabe auf in dieser Zeit, vielleicht schafft ihr es ja nochmal reinzuschauen, folgende Frage: Wann ist eigentlich die Todeswunde? Ist die Todeswunde vor der Zeit der 1062 Zeiten oder Tage, davor oder danach anzusetzen nach dem Text? Liest euch das mal durch, vielleicht habt ihr ein bisschen die Zeit dazu, und dann könnt ihr mir dann heute Nachmittag eine Antwort darauf geben, wo eigentlich ist die tödliche Wunde zu verorten, vor oder nach der Zeit dieser Zeiteinheit. Allein so eine schlichte Frage, ja, wenn man sie dementsprechend beantwortet, tun sich plötzlich ganz neue Perspektiven auf. Allein mit dieser 1:1-Frage werdet ihr sehen, stellt sich hier einiges dann ganz neu dar, wenn man diese Frage dementsprechend anders beantwortet, wie sie vielleicht in der Form beantwortet wird, wie ich sie euch hier vorgestellt habe. Also, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen jetzt so Appetit gemacht auf den Nachmittag. Was ich auf jeden Fall spannend finde in diesen Auslegungen, ist die Bereitschaft, die sich darin zeigt, doch immer wieder neu anzusetzen. Sofern man sich frei fühlt, mit der Bibel in der Hand zu studieren, ergeben sich tatsächlich, das zeigt uns Offenbarung 17 in den unterschiedlichsten Auslegungen, ergeben sich sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Also die adventistische Auslegung ist gar nicht so beengt. Wenn sie sich frei fühlt, tatsächlich auch zu studieren, und dazu lade ich euch ein, dann ergeben sich wirklich neue Perspektiven, manchmal auch recht kreative Perspektiven, aber es ergeben sich neue Perspektiven. Und an diesem Element, an dieser Energie, an dieser Bereitschaft, auch neue Horizonte auch zu erschließen, daran möchte ich anknüpfen, und deshalb ermutige ich euch dementsprechend auch nochmal mit einem offenen Geist heute Nachmittag dann hier anzukommen. Ansonsten würde ich sagen, habt ihr hier einen guten, also wer sich dem nicht aussetzen möchte, der hat hier auf jeden Fall schon mal einen großen Horizont dessen, wie man gegenwärtig dann die Offenbarung auslegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann heute Nachmittag da sein könntet, und in diesem Sinne ist es mein Gebet und mein Wunsch, dass wir uns diese Offenheit bewahren, die uns eigentlich auch schon die Theologen uns hier vorgemacht haben. Amen.